Wenn die gesagt hätte, wir bauen ab jetzt um die Hälfte günstiger und zwar mit dem und dem Standard, dann wäre ich zufrieden. Denn wie gesagt, wir haben es, glaube ich, die letzten Jahre haben wir viel, Zitat Porsche, gebaut, also High-End-Produkte, die wurden nachgefragt, also nicht mal zur Kritik, sondern wenn man mal argumentiert, wie es vielleicht vor 20 Jahren automobilmäßig war, da haben sich die Deutschen veredelt und das war gut so. Und es gibt neue Player, die haben gesagt, braucht man echt eine Klimaanlage am Anfang? So, da haben die alle gelacht hier. Und ich glaube, dieses Lernen von wegen, muss es denn eine Fußbodenheizung sein? Also muss es denn eine Vierfachverglasung sein? Ich spiele jetzt wirklich mit diesen Aufregern dazu. Wenn die Frau gesagt hätte, das ist der Standard zwischen Kiel, Garmisch-Partenkirchen. Das Preisschild lautet 11 Euro. Und jetzt macht ihr Branche, und da nehme ich jetzt uns ein bisschen auch in Haft, macht euch mal Gedanken. Deswegen ist ja meine Aussage immer, wenn man denn die Marktforschung fragt, da will der Mensch, will immer bezahlbar haben und aber hübsch. Und das kriegt man zusammen, glaube ich. Die Frage ist, wie ist hübsch und bezahlbar definiert? Muss die Politik 4,30 Euro vorgeben über einen Mietendeckel? Dann jammern wir vielleicht. Und was ist denn hübsch? Ist hübsch wirklich freistehend, ein Familiencharakter im Townhouse? Ja, schön, aber das geht nicht zusammen mit bezahlbar. Ich schaue mal immer, das mag jetzt komisch klingen, ich schaue mal bei Veranstaltungen immer die ESG-Menschen an, die dort sind. Es sind 80% sehr junge Damen, meistens erster Job nach dem Studium, und ich meine das überhaupt nicht negativ, sondern ja, die finden das gut, andere Generation finde ich klasse, aber es sind ganz selten Ingenieure oder mittelalt gestandene Erfahrungen, die sagen, wie kann ich es einpreisen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Umwidmungen sind nett für das Herz, nett für die Weiterentwicklung, ansonsten Bullshit. Professor Thomas Bayerle zündet sein rhetorisches Feuerwerk ohne Rücksicht auf die gängige Meinung. Der Professor für Immobilienwirtschaft und Immobilienresearch an der Hochschule Biberach spricht mit mir über Kaffeeküchen und Lounge-Möbel und die eigentliche Funktion des Büros. Es ist da zum Arbeiten. Es geht um die fehlende Kultur des Abtragens von Immobilien, was nichts anderes meint als Abriss. Wir kommen an der Politik nicht vorbei, besprechen die Honeymoon-Phase von ESG, die für ihn beendet ist. Denn irgendjemand muss es ja bezahlen. Das Tesla-Werk in Grünheide spielt eine Rolle. Wir hören Biodiversität als nächste Sau, die durch das Dorf getrieben wird. Thomas macht sich als Fundi so seine Gedanken zu Standards, die die Immobilienbranche bitteschön selbst vorgeben sollte. Sonst zerreden wir sie bloß. Noch ein bisschen Autofenster kurbeln, Schnappatmung, Nullsummenspiel und ein Businessflug nach Indien beigemischt. Fertig ist der Podcast. Grüße gehen raus an die Kollegen Andreas Schulten und Andy Dietrich und die Hausmeister-Podcast-Fangemeinde. Immobilieros macht jetzt erst einmal Sommerpause, in der jede Menge Folgen produziert werden. Am 12. August geht es dann weiter. Einen schönen Sommer und jetzt viel Spaß mit Thomas Bayerle. Vor dem Podcast hier noch der Hinweis auf den Partner der heutigen Folge. Wer heute baut, denkt an morgen. Und an ESG. Die Airport Development bietet Unternehmen und Kommunen die Möglichkeit, Eingriffe in Natur und Landschaft effizient zu kompensieren. Geprüften, langfristig gesicherten Ökopunkten. Das spart Zeit, erfüllt alle Umweltauflagen und stärkt ihre Nachhaltigkeitsbilanz. Kompensation war nie einfacher. Jetzt informieren unter ökopunkte-ost.de. Details dazu gibt es auch in den Shownotes. Werden Sie jetzt aktiv, Ihre Ökopunkte warten auf Sie. Immobilieros Podcast heute. Fremdgehalarm. Der Hausmeister. Höchstpersönlich im Immobilieros Podcast. Thomas Bayerle, hallo.
Hallo, grüß Gott und vielen Dank für den Hinweis. Es sind ja drei Hausmeister, also heute ist nur ein Drittel hier. Aber vielleicht ist es das hübschste Drittel, kann man auch sein. Okay, nicht das jüngste Drittel, weil es ja Andy, um das mal dazu zu sagen.
Genau. Aber wir grüßen auf jeden Fall beide sehr lieb.
Ja, klar.
Andreas habe ich erst am Montag in Frankfurt getroffen. Also
man hat es durchgestochen, genau. Dass ich quasi an letzter Stelle stehe.
So, wir nehmen den Podcast in Dresden auf, meiner Heimatstadt. Perfekte Einleitung finde ich. Carola-Brücke eingestürzt, Infrastruktur. Jetzt las ich gestern gerade, dass ja schon wieder gestritten wird, wie viele Spuren sie haben soll, wie breit sie werden soll. Deiner Meinung nach, das steht jetzt so für Deutschland, ist das so typisch deutsch?
Ich glaube, es ist typisch deutsch, auch wenn ich es jetzt nicht runterziehen will. Zwei Aspekte. Einmal, es waren vorher vier Elemente und jetzt sollten es wieder vier sein, aber die neuen sind ja mittlerweile moderner, das heißt, die Brücke wird halt breiter. Und ich glaube, da regt man sich auf. Es geht also nicht um irgendwelche Käfer oder sonst was, sondern um die große Frage, weniger oder mehr Verkehr über die Brücke in die Innenstadt. Punkt. Bumm. Argument 1. Argument 2, und das ist sehr deutsch, wahrscheinlich werde ich in Ruhestand sein, bis überhaupt der Bagger kommt. Das mag jetzt devilistisch wirken, meine ich vielleicht auch ein bisschen so, weil das Zerreden ist die eine Sache, aber von den Prozessen ist es halt die andere Sache. Und da kann man jetzt überheblich wirken oder nicht, es wird Jahre dauern, bis das Ding fertig wird. Und in dem Moment gibt es auch ein paar Schlaumeier, die sagen, schau mal, es funktioniert auch ohne Brücke. Die letzten Jahre. Hat so auch geklappt. Und in dem Moment sind wir genau in dieser Schleife drin, die ich halt bemängel. Wir haben es, glaube ich, verlernt, irgendwie nach vorne mal positiv zu blicken irgendwie.
Hm, ja, also Jahre, ich bin eher bei Jahrzehnten, weil ist nicht so einfach. Es gibt ja aber, also du hast dir ja selber einen willst nicht maulen selbst auferlegt zur Bundesregierung. Wir nehmen den Podcast am 18. Juni auf. Das ist wichtig zu wissen, weil heute stehen ja diverse Entscheidungen an, dass jetzt nicht alle denken, wir sind nicht aktuell. Ich las vorhin gerade Pressemitteilung vom GdW. Da steht, Bauturbo jetzt zünden statt wieder bremsen.
Ja, genau. Ich meine, ich kann sie auch nicht mehr hören, ehrlicherweise. Und das ist ja das Schöne an uns Menschen und vielleicht auch journalistisch, die Motivation jeden Tag. Mensch, vielleicht wird es ja mal klappen dieses Mal. Also Punkt 1, Neues überhaupt nichts. Die Vorgängerregierung, unabhängig von jeglicher Farbe, haben das alles schon probiert. Und mein Lieblingsthema, und ich habe mir ja auch einen Maulkorb gegeben, weil ich jetzt schon lasse den Merz und die Huberts einfach mal machen. So, dann kann man gerne kritisieren, aber dieses permanente Reden ist subjektiv bei alles. Zweites Thema ist was Dramatischeres, denn wir reden ja immer als Projektionsfläche, das wird jetzt schon besser werden, weil es einfach besser wird, werden muss, weil das andere halt nicht so gut war, psychologisch nachvollziehbar. Aber das ist halt Bundesebene und auf der Landesebene haben wir halt 16/17 Ordnungen. Und wenn es allein gelingen würde, die zu harmonisieren, dann, habe ich ja auch vorhin gesagt, gehe ich auf Knie nach Alterding. Also das wäre für mich so ein mittleres Wunder, ja. Und dann, glaube ich, kommt schon eine gewisse Dynamik rein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn 16/17 Mal dann wieder das Ganze im Ausschuss vorgelegt wird, zwischen Saarbrücken und Sachsen-Anhalt, alles wertschätzend, dann gibt es schon wieder welche Menschen, die sagen, ja, aber das ist doch was lokal, das muss man berücksichtigen. Und dann immer wieder 2 Jahre nach vorne. Also Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, dass es gelingt, auch mit wenigen Maßnahmen Bundesgesetz, die Landesgesetze auf Bundesgesetzebene zu harmonisieren. Dann bin ich schon ruhig und wie gesagt, geh auf Knie nach Alterding.
Ja, aber die Bundesbauministerin hat ja jetzt erst kürzlich gesagt, sie will die Baukosten um die Hälfte senken. Und da denke ich schon wieder, warum solche Ansagen?
Das ist dieses Phänomen des ausgelassenen zweiten Satzes oder Nachsatz oder Nebensatz. Vor dem Hintergrund senken, ja, von mir aus, aber dann und wie und was und wo. Und ich glaube, politisch, ich bin kein Politiker, deswegen, man neigt ja manchmal auch doch zum Stammtisch. Mach mal ein bisschen Stammtisch an der Stelle. Wenn die gesagt hätte, wir bauen ab jetzt um die Hälfte günstiger, und zwar mit dem und dem Standard, dann wäre ich zufrieden. Denn, wie gesagt, wir haben es, glaube ich, die letzten Jahre, haben wir viel, Zitat Porsche gebaut, also High-End-Produkte, die wurden nachgefragt, also nicht mal unsere Kritik, sondern wenn man mal argumentiert, wie es vielleicht vor 20 Jahren automobilmäßig war, da haben sich die Deutschen veredelt und das war gut so. Und es gibt neue Player, die haben gesagt, braucht man echt eine Klimaanlage am Anfang? So. Und da haben die alle gelacht hier. Und ich glaube, dieses Lernen von wegen, muss es denn eine Fußbodenheizung sein? Also muss es denn eine Vierfachverglasung sein? Ich spiele jetzt wirklich mit diesen Aufregern dazu. Wenn die Frau gesagt hätte, das ist der Standard zwischen Kiel, Garmisch, Partenkirchen, das Preisschild lautet 11 Euro. Und jetzt macht ihr Branche, und da nehme ich jetzt uns ein bisschen auch in Haft, macht euch mal Gedanken. Dann kommen kuriose Beispiele raus, aber am Schluss wird sich irgendwas durchsetzen. Und natürlich ist mir klar, dass das Häuschen dann keine 150 Jahre rumsteht und eine Versicherung wahrscheinlich auch zickt von wegen, ah, das ist eine maximale Lebensdauer von 30 Jahren, muss man was machen, Risiko, Banker. So, das heißt, diese ganze Kaskade passiert, aber wir sind noch nicht mal da. Deswegen dieses Phänomen des ausgelassenen zweiten Satzes würde ich mir schon wünschen, dass der auch kommt und mal dem Volk die Wahrheit sagt. Weil das Volk möchte ja eigentlich bauen, nur bezahlbar halt.
Ja, aber es klang ja schon wieder ein bisschen so, ja, wie gesagt, als wäre die Branche zu doof.
Ja, doof nicht, aber wir sind auch immer noch verwöhnt aus dem Sessel, weil es halt 12 Jahre nach oben ging. Jetzt haben wir ein bisschen Krise und jammern immer noch und denken, das muss wieder so werden wie früher. Das wird in Teilen wieder so wie früher, keine Frage. Nur diesmal muss man halt verstehen, dass es halt nicht nur High-End-Stuckdecken oder sonstige Bulltop-Küchen sind mit 120 Quadratmeter für 2 Personen. Jetzt haben wir halt eine andere Situation. Und da muss ein kapitalistischer Markt muss sowas anbieten. Ich meine, sonst kann man es, also dann habe ich Glauben an den Kapitalismus verloren, hätte ich fast gesagt, ja. Nicht, dass es teurer oder billiger wird, sondern die Frage ist, es muss einfach nur anders werden. Es muss ein Produkt definiert werden, was dann auch eine Nachfrage findet. Und wie gesagt, meine Studis lachen auch immer, wenn ich mit dem Dacia Duster komme, weil die, ja, das war halt damals schon die Nummer mit dem Fenster, mit dem Türgriff und mit dem Kurbel, dass man die Scheibenseite, das kenne ich als kleiner Junge noch vom VW Käfer. Und dann haben die aus Frankreich, Rumänien gesagt, nee, man muss, ein paar Sachen kann man verzichten. Und die Deutschen haben investiert in noch mehr High-End und noch mehr KI und alles sinnhaft im Prinzip. Hat auch geklappt bisher. Nur jetzt sind wir halt bei dem Punkt, jetzt klappt das auch nicht mehr, weil wir auf einmal auf KI-energetische Objekte gehen, nicht Objekte, sondern Autos gehen. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, ein funktionales Produkt, was bezahlbar ist, was am Stadtrand steht und eben nicht in der Innenstadt, was freiwillig passiert im Sinn von, damit kann ich aber auch Geld verdienen. Nur habe ich eine andere Zielgruppe und ein anderes Produkt. Und das ist einfach pur kapitalistisch.
Aber es gibt ja eigentlich genug Produkte. Es gibt ja Wohnungen, nur die sind eben, wie du gerade sagst, eben dann nicht in der Innenstadt. Aber wie kriegst du denn das Dismatch hin zwischen dem, was der Branche sozusagen wichtig und immanent ist und dem, was die Politik sagt? Weil die Politik gibt ja den Leuten draußen das Gefühl, also jeder kann in der Innenstadt wohnen für 3,80 Euro.
Da sind wir genau bei dem Punkt. Das heißt, dieses, und da ist die Huberts natürlich, Frau Huberts, ehrlicherweise ist Frau Huberts natürlich auch so ein bisschen wischiwaschi, hätte ich fast gesagt. Ja. Links will sie was Neues und rechts will sie die Mietpreisbremse verlängern oder deckeln oder wie man es gerade nennen möchte jeweils. Das passt nicht ehrlicherweise zusammen, denn ökonomisch, der Projektentwickler wird ja sagen, ja, ich kann es günstiger bauen, schon bis zu einem gewissen Grad und ich habe mich eingeschlossen mit meinem Team und wir haben es auf 8 Euro runtergeprügelt, aber dann habt ihr das und das nicht dabei, das heißt negativ definiert. Wenn er positiv kommt über die Zielgruppe, wir haben uns die Zielgruppe angeschaut, was wollen die? Die wollen keine 70, die wollen keine 45, die wollen 25. Und das sind wir genau an dem Punkt, kann ich mir vorstellen, dass... Ich sage ja keiner Hurra 25 Quadratmeter, aber wenn man sich anschaut, was gebaut wurde mit 25 Quadratmeter, man hat Student Housing und Service Apartments, also alles Dinge, die im oberen Preissegment wiederum liegen, auf dem Quadratmeter umgerechnet. Ja, nee, unsere Branche kann das schon, bin ich fest von überzeugt. Nur, dann muss die Stadt auch klar sagen, ihr könnt es draußen bauen, wo günstiges Bauland ist, denn ökonomisch ist halt drinnen teurer. Rechts und links der Prager ist teurer als da draußen hinter Meißen, hätte ich was gesagt, ja. Nein, und das ist, glaube ich, da hat die Politik zu viele Ausnahmen zugelassen in den letzten Jahren und am Schluss entscheidet halt eben doch die Bezahlbarkeit. Aber nochmal, das Produkt kann geliefert werden und ich meine jetzt nicht diese lustigen Tiny-Häuser, ich meine ordentliche, teilweise gemauerte Objekte ohne Keller dann halt, weil es die Holländer auch so machen, ja, also... Wir müssen die Welt nicht neu erfinden, sondern die gibt es teilweise schon.
Aber der Deutsche möchte doch immer die Welt neu erfinden. Und wir erklären uns ja jeden Tag, wie innovativ wir sind. Und wir sind dann aber eben, also auch die Branche ist ja jetzt nicht so innovativ.
Ja, aber selbstkritisch auch, weil es halt einfach nur lief die letzten 15 oder 12 Jahre ehrlicherweise. Das heißt, etwas hart und eiskalt formuliert, da ist der Druck wohl noch nicht so hoch. Wir sehen zwar jede Woche Meldungen, Projektentwickler A und B und C ist in Insolvenz oder Baustelle, Ruine, wie auch immer. Alles nachvollziehbar, aber der Druck scheint noch nicht hoch genug zu sein. Und deswegen ist ja meine Aussage immer, wenn man denn die Marktforschung fragt, da will der Mensch, will immer bezahlbar haben und aber hübsch. Und das kriegt man zusammen, glaube ich. Die Frage ist, wie ist hübsch und bezahlbar definiert? Muss die Politik 4,30 Euro vorgeben über einen Mietendeckel? Dann jammern wir vielleicht. Und was ist denn hübsch? Ist hübsch wirklich freistehend, ein Familiencharakter im Townhouse? Ja, schön, aber das geht nicht zusammen mit bezahlbar. Doch, geht schon, wenn ich das Grundstück auf 100 Jahre geschenkt bekomme. Also das ist immer Thema Erb. Also es gibt ja viele Instrumente und dein Argument ist völlig richtig. In Deutschland sind wir gezwungen, alles neu zu erfinden und haben immer Datenschutzproblematik wegen Daten. Und das zweite Thema, wir verstehen nicht, dass andere Länder das eben seit Jahrzehnten schon anders machen. Ich sage jetzt bewusst nicht besser, sondern anders machen. Und da kann man doch mal hinfahren und gucken. Und dann suchen wir uns immer die Negativpunkte rein. Das lässt sich doch niemals übertragen über. Und das ist genau der falsche Ansatz. Ich denk an Grünheide und an Tesla. Das Ding wurde fertiggestellt ohne Baugenehmigung. Das ist ehrlicherweise das ist die einzige Geschichte, die ich ihm erzählen kann, weil es weitere fehlen halt mir. Aber es kommt immer überzeugend darüber, ja. Und jetzt kam man sogar raus, jetzt haben sie sogar einen Null-Wasserkreislauf. Das heißt, ursprünglich war ja immer die Befürchtung, dass das Boden, Grundwasser und so, jetzt trägt sich das Ding selbst. Das ist unfassbar. Aber gut, komm, lassen wir mal, sonst gehen wir noch auf Herrn Maske.
Ja, aber gute Beispiele sind ja auch selten. Durchaus selten.
So, deswegen glaube ich, Frau Huberts, jetzt ernsthaft, kleiner Auftrag an Sie. Sie fordern jetzt vom CIA GDW jeweils zwei Referenzobjekte, und zwar standardisierte Objekte. Vorgabe 11 Euro Miete oder 8 Euro Miete und Keller verzichten wir schon bei der Ausschreibung, also wirklich minimalistisch und dann liefert mal was. Und 100% wird am Tag der Immobilienwirtschaft 2026 irgendwas geliefert werden, das sind die nämlich alle da. Da kann man ein bisschen Schaulaufen machen und sagen, so Herr Merz oder so Frau Huberts, da haben wir 6 Objekttypen, welche Schweinerl hätten es gerne, hat man früher gesagt. Ja. Und da sind wir, glaube ich, sind wir schon vom Baum lange runter. Nur, wer bin ich, dass ich jetzt meine Branche vor mir hertreibe? Ich kann es nett anteasern und bin mir bewusst, dass die von 10 Anrufen 8 sagen, können wir nicht bauen. Ist mir schon klar. Aber das sind die halt in der alten Denkhaltung gefangen, leider Gottes.
Ja, ändert sich das?
Ich denke schon. Ich meine, dieses Achtung, Platte, jetzt kommt der Wort Platte. Zwischen West und Ost gibt es, glaube ich, leichte Unterschiede noch. Ja, auch wir haben die Platten gebaut und nehmen es halt heute seriell und modular. Da klingt es viel freundlicher und viel dynamischer, so ernsthaft. Ja, wenn die sagen, und das Zeugs, was ihr da hinstellt, ist nicht aus Holzrahmen, Hybrid, sondern schlicht und einfach Platte. Im Sinn von konfektionierter Standard. Keine Steckdosen, nur 4 Stück. Also wirklich, ich mache jetzt natürlich ein bisschen verkürzt wiedergegeben. Solange wir uns die Standards nicht selber vorgeben, dürfen wir auch nicht erwarten, dass die von oben kommen. Denn wenn sie von oben kommen, werden wir sie gleich wieder zerreden und sagen, geht nicht. Und das kostet wieder Zeit, 2-3 Jahre. Und die Zeit haben wir, glaube ich, nicht wirklich.
Mhm. Du hast jetzt gerade Zia und GdW erwähnt. Da würde ich dir jetzt mal meine Lieblingsfrage stellen. Also die Landwirte kommen mit den großen Traktoren gefahren. Die Autoindustrie macht mal kurz und schon sitzt der Regierung auf dem Schoß. Die Immobilienbranche hat eines der wertvollsten Güter, nämlich Wohnen, Leben, Arbeiten. Also es umfasst ja alles, Logistik und so
weiter. Daseinsgrundvorsorge, sagt der Geograf, ja, genau.
Wieso, um Gottes Willen, schafft es denn die Branche nicht, die Politik genauso vor sich herzutreiben, wie es andere Branchen schaffen? Wieso schafft es die Branche nicht, mit einer Stimme zu reden? Also es ist ja wirklich sehr kleinteilig mit diesen ganzen Verbänden, die es da alle gibt. Ich möchte die überhaupt nicht. Also
nein. Die Verbände machen für sich ja erstmal in ihrem kleinen Umfeld, wertschätzen Gemeinden, einen guten Job. Wir haben immer eine natürliche Sollbruchstelle zwischen der Bauwirtschaft, Bauindustrie und der Immobilienwirtschaft. Da geht es ja schon los. Das heißt, plump rausgeschossen, die müssten mal fusionieren. Ja, so. Jetzt ist mir schon klar, dass viele Geschäftsführerpositionen und Budgets, wenn man so schmilzt, sind ein paar weg, offen gesprochen. Ja, also, nee, ich glaube, durch schiere Größe, durch Fusionen, Übernahmen, wie immer, also durch gemeinsames Handeln unter einer Flagge. Nicht unter der Bauflagge, Immobilienflagge, Asset Manager Flagge und Facility Manager Flagge, alles richtig im Einzelfall. Je mehr komische kleine Truppen kommen, desto weniger sind die sich beeindrucken. Das heißt, ich glaube, man sollte schon militärische Vergleiche machen, jetzt natürlich keinen Sinn, aber man sollte, glaube ich, noch mehr mit einer Stimme sprechen, aber das zwingt die handelnden Personen auch dann einen nach vorne zu stellen oder eine und sagen, der spricht jetzt für uns. Und da ist auch ein gewisses Ego drin. Wie gesagt, ich lobe Zia, ich lobe GdW, das sind alles sinnhafte Dinge, aber es scheint wohl noch nicht zu reichen. Und deswegen geht es nur über eine schiere Größe. Und da müssten halt ein paar mehr verstehen, dass man halt dann vielleicht sich mehr fokussiert auf eine super Interessensvertretung beispielsweise.
Genau, wo dann wahrscheinlich 15 Leute rumstehen und jeder was sagen möchte.
So. Weißt du, wir sind immer so stolz, wenn wir dann 16 Menschen von 16 Bundesländern schicken dürfen. Das finde ich total klasse. Aber das ist 16 Mal, also mindestens 15 Mal das Gleiche, was erzählt wird, was ja erstmal auch wertschätzend gemeint ist, aber wenn es eine Funktion machen würde. Aber nochmal, da bin ich ein bisschen naiv. Ich bin ja kein Politiker, deswegen kann ich immer so lockere Sachen rausschießen. Aber grundsätzlich, die Politik lässt sich beeindrucken. Und das ist ja das Dramatische. Politiker wohnen ja selbst in Wohnungen. Die haben ein Gespür für Kaufpreise, haben ein Gespür für Mieten. Und irgendwie, wenn das alles steigt und nichts passiert, steigt es noch mehr. Das muss man wissen. Das ist Grundschulwissen. Und trotzdem passiert nichts. Da müssen wir, glaube ich, nochmal nachlegen, anstatt dass wir sagen, die sind alle doof da in Berlin. Was sie ja im Einzelfall vielleicht auch sind. Manchmal, ja. Nicht alle, aber anders. Nehmen wir es mal so. Anders, ja.
So, heute kamen die Baugenehmigungszahlen, plus 4,9% zum Vorjahresmonat. Genau. Und Krise ist also vorbei?
Nein, Krise ist nicht vorbei. Das sind statistische Geschichten, wie jetzt auch im ersten Quartal Bruttoinlandsprodukt um 0,4% gestiegen ist. Erklärung, Vorzieheffekte aufgrund der Zinserhöhung von amerikanischen Unternehmen. So, ich mache es ganz schnell. Also erstmal ist es eine positive Botschaft, das ist ganz klar. Man darf auch nicht vergessen, dass in diesem prozentualen Zuwachs eben auch Dinge drin sind, die halt geschoben worden sind einfach. Also da war viel Pain on the street, wie der Engländer sagt, die letzten 24 Monate oftmals. Es ist ein gutes Zeichen, aber man muss ja wissen, der Planungsstand ist dann nicht heute, sondern heute sind die gestiegen. Also die Zahl ist gestiegen, der Planungsstand ist sicherlich 1-2-3 Jahre alt. Und da sind wir wieder beim alten Thema. Damals war die Zeit anders. Im Kontext von günstiger bauen, effizienter bauen, welche Energie nehmen wir denn, Wärmepumpe. Also ich will es nicht kleinreden, es ist erstmal ein gutes Zeichen, aber der Analyst ist zufrieden, wenn es 3-mal in Folge wächst, dann kann er sagen, oh, strukturelles Wachstum und nicht nur punktuelles Wachstum, ja.
Weiter geht's mit einem meiner Lieblingsthemen. Und wir haben vorhin gerade auch, also ich mit einem Ohr, du mit 2 Ohren, einen Vortrag zur ESG gehört. Du hast eine sehr schöne Wortfindung irgendwie. Du hast ESG-Honeymoon-Phase ist vorbei. Sündenfall auf Rate, Fragezeichen, hast du in deinem Vortrag vorhin gesagt. Ich kann das Thema ja ehrlicherweise überhaupt nicht mehr hören, weil in der Theorie sind wir Deutschen superklasse.
Ich fange mal anders an. Wenn ich die ESG-Vorlesung mache in Biberach, das ist immer am Anfang vom Semester, um so warm zu werden und vor allem die jungen Menschen kennenzulernen, dann mache ich immer dieses Beispiel. Ich sage, ich suche jetzt jemand, der kriegt von mir ein Business-Class-Ticket nach Delhi, Neu-Delhi, Indien. Und dann merkst du ja schon, zwei, drei, ich. So, das sind die Risikobewussten, die fragen nicht, um was es geht, sondern die wollen mitmachen. Und dann die Rationalen sagen, ja, klingt gut, was muss ich denn machen? Und dann sage ich zu denen, ja, ihr erzählt eine Geschichte an, weil ihr geht auf den Marktplatz irgendwo in Indien, eurer Wahl, und erzählt eine kleine Geschichte. Und dann gucken sie halt alle groß, bisschen Spannungsbogen. Und dann sage ich, jetzt erzählt die Geschichte, dass ihr nicht so dürfen wird wie ihr Inder. Wie, was meinen Sie damit? Ja, kein Kühlschrank oder keine zwei Kühlschränke, kein dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Also die sollen nicht so werden wie der deutsche Normaldurchschnittsbürger der letzten 50 Jahre. Und dann dämmert es schon den meisten. Ah, der will wohl sagen, jetzt über 1 Milliarde Menschen, also sind jetzt der Bevölkerung reichsten. Und wenn die das alle so machen wie wir, dann können wir das alles eigentlich sein lassen, negativ in Deutschland, weil das hat keine Wirkung. Oder B, positiv. Die müssen die nächste Stufe der Bewusstseinserweiterung erreichen, ja. Also, die dürfen dann nicht so werden wie wir. Und deswegen, ja, diese Honeymoon-Phase ist, glaube ich, auch deswegen, ich kann es ehrlicherweise auch nicht mehr hören als Begriff. Und ich mache ja bei vielen Veranstaltungen mit, dann kommen die im Vorfeld immer, haben wir ein anderes Wort für ESG, weil es ist wichtig. Und da sind wir beim Punkt. Wichtig vor dem Hintergrund, es ist ein Prozess und dann ein Produkt. Das ändert sich metamorphosenartig überall. Und die letzte Bemerkung auch zu dem Thema, Biodiversität steht vor der Tür. Die ersten Schlagworte sieht man schon. Und dann ertappe ich mich manchmal mit dem Thema, jetzt haben wir nicht mal die anderen drei Sachen überhaupt abgehakt, im deutschen Sinn abgehakt und definiert, jetzt kommt schon die nächste Sau durchs Dorf. Und das ist aber genau dieses Problem und das Schöne dabei, man kann sich in so einem Prozess halt austoben ohne Ende. Und Honeymoon heißt ja, ich tobe mich aus ohne Ende, ja, und dann ist auch mal wieder gut irgendwann. Das heißt, wir werden dieses CO2-Ziel mathematisch ja nie erreichen, das muss man bewusst sein. Traut sich vielleicht eher so ein Analyst zu sagen als ein Politiker, aber man kann versuchen, gewisse Lernkurven zu entwickeln, auf das es hinten raus schneller geht. Und das immer wieder bei meinem indischen Beispiel, Klammer auf, Compliance-konform, ich habe überhaupt nichts gegen Inder, die werden vielleicht in der Tat eben nicht die Metamorphose 40 Jahre machen wie wir, was normal war, sondern die sagen, wir springen gleich von dem auf das. Und das ist halt ein anderer Standard, in dem ich vielleicht einfacher baue, experimenteller baue, also das, was wir gerade diskutieren. Ob so ist, weiß ich auch nicht, aber das ist zumindest mal die Hoffnung. Ja? Also ESG ist wichtig, ist gekommen, um zu bleiben, so die Schlagworte kennen wir alle. Mir wäre es am liebsten, wenn man das Ganze CO2-mäßig einpreist, also einen Zettel hinmacht, dieses Gebäude, dieses Auto hat den C- und C2-Ausstoßpreis und dann merkt man schon, ach, bei den Autos ist es ja schon so. Klar, Verbrauch Liter haben wir noch gelernt, aber eigentlich geht es ja schon los, bei Immobilien haben wir es noch nicht. Und deswegen ist das wichtig, weil dann kann ich endlich mal Sachen vergleichbar machen und nicht mehr rausreden mit, ist ein Unikat und ein Hotel kann sich vergleichen mit einer Wohnung. Bullshit. Ich kann dann alles irgendwie zumindest mal messbar machen und vor allem vergleichen und dann wird ein Schuh draus. Und dann kann ich sagen, jetzt reduzieren wir um X%. Und nicht sagen, wir tragen den Frosch weg und dann ist alles total toll. Das ist Quatsch.
Der Frosch wird immer weggetragen.
Vom Nabu. Und es ist gut so, ja, richtig.
Aber trotzdem, es ist ja alles furchtbar, furchtbar theoretisch. Und das ist genauso wie BIM. Also ich mit Immobilien in der Form, wie ich es jetzt mache, angefangen habe, 2016 war einer meiner ersten Vorträge, BIM kommt. Das kommt ja immer noch.
Ich habe mich mal bequatschen lassen beim Pick und Kloppenburg, weil es schnell gehen musste von der Verkäuferin, über eine Krawatte. Damals hat man Krawatten getragen. Dann hat die gesagt, Paisley kommt. Ich werde es nicht vergessen. Paisley, kaufen Sie eine Paisley-Krawatte. Dann war so, Paisley kam nie. Die habe ich noch zu Hause hängen, weil ich wusste auch nicht, was Paisley ist, ehrlicherweise. So Amöbenstrukturen, ja. So, Building Information Modeling ist immer noch da, aus dem einfachen Grund. Die Großen nutzen das natürlich schon. Die Ausschreibungen bei den großen Gewerken. Sobald es halt KMU geht, sagt jeder Mittelständler, ich habe da keine Lizenz, 150.000, Aufwand zu groß. Die jüngeren Chefs von denen, alten Eigentümer, sagen, ja, Papa, aber der digitale Zwilling. Und das immer wieder beim Thema. BIM ist eigentlich nichts anderes als eine modernere Übersetzung vom digitalen Zwilling. Und da sind wir jetzt in einem Zeitalter angekommen, 2025. Das braucht man schon. Und das wieder mehr Datenpunkte. Und wenn ich mehr Datenpunkte habe, kann ich es wieder messbar machen und dann kann ich was reduzieren oder optimieren. Ja, also ja, nur unsere Welt der Ökonomie lebt halt von diesen Schlagworten. Und in Biberach nebenbei lernen wir immer noch BIM. Und die es wirklich nutzen, sind wirklich die Großen, die Zyplins, Strabax, die Großen der Welt. Aber der Mittelständler, der hadert immer noch, weil es halt, Zitat, zu teuer ist. Wenn es also nicht verordnet wird, verpflichtend ist oder Ausschreibungen nur über das Thema laufen, gibt es auch für die keine intrinsische Motivation, das zu machen. Und das ist halt auch wieder Markt. Das heißt, der Politik scheint es immer noch nicht, als ordnungspolitischer Eingriff, immer noch nicht bewusst zu sein, dass man auch manchmal sagen soll, so mach das jetzt auch mal.
Ja, ist ja aber wieder mit der digitalen Bauakte. Das versuchen ja einige Verwaltungen und dann muss man trotzdem seine zwei Ordner hinbringen.
Ja, komm, ich bin völlig bei dir, aber das, auch das ist BIM nebenbei. wird immer so ein bisschen, was machen denn die da? Das ist BIM. Alles, was digital im Gewerk erfasst werden wird. Und nebenbei, ich meine, wir sind ja eben auch beim Thema ESG gestreift. Die Tatsache, dass wir überhaupt mittlerweile diese Key Performance Indicators erfassen, Wasser, Strom und die ganzen Verbrauchsnummern, ist ja zu großen Teil auch ESG geschuldet. Also selbstkritisch unsere Immobilienwirtschaft, wertschätzend gemeint, die kam ja auch nicht vom Baum runter nach dem Motto, warum brauchen wir das jetzt? Die einmal im Jahr kriegen noch die Abrechnung. ESG hat dafür gesorgt, dass Sachen transparent werden. Und wenn ich es transparent mache, habe ich mehr Datenpunkte, kann ich es vergleichbar machen. Und dann gehen vielleicht nebenbei auch ein paar Aufwertungen und Abwertungen ab, was schon falsch ist, weil eigentlich geht es nur noch um Abwertungen. Das heißt, dieser neue Standard ist ja schon irgendwas super Neues, Grünes, Modernes, Carbon Zero. Und alles, was es nicht ist, ist ein Abwertungspotenzial, Bedarf. Und da wird ein Schuh draus. Das heißt, ökonomisch werden irgendwann einige sagen, das ist doch doof, wir müssen was machen. Und das ist dann wieder Politik und da bin ich auch ganz zufrieden mit. Obwohl im Einzelfall natürlich das immer so ein Problem ist, ehrlicherweise.
Aber in Amerika sieht man ja aktuell gerade, dass die alle rausgehen aus der ESG-Schleife. Das kommt ja wahrscheinlich dann auch bei uns. Also noch hört man wenig.
Wir haben mit dem Omnibus, haben wir, ich rede jetzt mal von meiner Fraktion, haben wir natürlich viel Lobbyismus betrieben, im guten Sinn. Das heißt, Frau von der Leyen, stellvertretend für die Länderparlamente und EU natürlich, hat gesagt, na, wir haben es verstanden, das war wohl doch ein bisschen zu viel, Honeymoon-Phase zu viel. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Alltag. Alltag heißt, wir schieben ein paar Punkte nach hinten, 2-3 Jahre. Ihr müsst jetzt nicht mehr 100.000 Datenpunkte, 40.000 reichen aus für den Beginn. Also großes Bild natürlich. Und das ist, glaube ich, so der Realismus. Und deswegen, jede Entwicklung geht immer mit so einer euphorischen Nummer. Und man sieht es übrigens auch nebenbei. Ich schaue mal immer, das mag jetzt komisch klingen, ich schaue mal bei Veranstaltungen immer die ESG-Menschen an, die dort sind. Es sind 80% sehr junge Damen, meistens erster Job nach dem Studium. Und ich meine das überhaupt nicht negativ, sondern ja, die finden das gut, andere Generation finde ich klasse, aber es sind ganz selten Ingenieure oder mittelalt gestandene Erfahrungen, die sagen, wie kann ich es einpreisen? Also der Rückenwind der letzten 10 Jahre kam eigentlich genau an bei dem Thema, jetzt die erfassen Daten, finden das klasse, hinterfragen viele Dinge kritisch und sagen, warum habt ihr das nicht, ihr Opas? Und dann sagen wir, ja, das hat damals Geld gekostet, damals hat es nicht interessiert, aber jetzt schon, also machen wir uns gegenseitig Druck. Der Nachteil, die sind natürlich im Moment seit einem Jahr fürchterlich enttäuscht, weil es auf einmal ans Bezahlen geht. Das heißt, diese Top-10-Liste, was man so alles macht, schrandet spätestens beim Head of Asset Management, der sagt, oder beim CFO, der sagt, naja, von den 10 Punkten, die haben wir abgesegnet, ist richtig, aber jetzt ist Geld für die ersten 3 da und dann ist vorbei. Und dann fangen die an zu weinen. Jetzt will ich sehr klischeebehaftet, was ich sage, aber sind tief enttäuscht. Und noch dramatischer, die sind auch enttäuscht, wenn sie dann auf einmal eine neue Visitenkarte bekommen, wo drauf steht Marketing. Das ist schon eher verletzend. Aber ich bin so mittelalter und sage, naja, aber besser Marketing, was ESG macht, als eben die reine Lehre des ESG. Und das sind wir genau bei deiner Ursprungsfrage. Es ist halt eine Metamorphose. Euphorisch ohne Ende und Zielerfüllung 3-mal übers Ziel hinaus und alle total toll und wunderbar. Jetzt haben wir halt Krise oder Transformationsproblematiken. Und jetzt muss man mal gucken, was bringt es, was kostet es, ganz banal. Und da braucht man wieder CO2-Werte, da braucht man die Datenpunkte wieder. Also richtig ist es schon, aber manchmal geht man halt meandermäßig dorthin und das ist wahrscheinlich das wahre Leben irgendwo.
So, dann möchte ich mit dir über das nächste Euphorie-Thema reden. Oh, herrlich, was ich heute alles besprechen kann. Auch eines meiner Lieblingsthemen, verdrehe ich auch die Augen, weil jede Woche bekomme ich ganz viele Pressemitteilungen mit schönen Renderings. Es geht um Umwidmung. Also alle Büros werden jetzt zu Ärztehäusern. Am liebsten wären da Wohnungen draus. Allein man fährt dann irgendwie an dem Projekt vorbei. Da steht kein Kran, da ist kein Bauarbeiter, da steht kein Gerüst. Das ist auch so eine Geschichte, wo sich alle draufgestürzt haben. Und es passiert aber, korrigier mich, zu wenig.
Es passiert zu wenig. Ich muss gerade so schmunzeln, weil von meinen langen Zugfahrten durch Deutschland und wertschätzend der Bahn gegenüber gemeint, ehrlich, ist ja immer Netflix dabei gebohrt. Und vor kurzem, so 3 Wochen her, dann habe ich Full Metal Jacket geguckt. Ein Film, der zu Hause nicht gezeigt werden darf, weil meine Frauen, okay, ist halt so Kriegsnummer, Full Metal Jacket. Und ein Begriff ist immer, der da fällt, ich glaube 1000 Mal, Bullshit. Da Kaserne halt, Bullshit, ja. So, und das, was du fragst, ist eigentlich Bullshit. Deswegen sei es wahrscheinlich auch sehr oft im Moment vor dem Hintergrund die Erwartungshaltung, ich mache aus Büro alt, wohnen neu, ist intellektuell keine große Herausforderung, machen wir es mal jetzt vor. Die Frage ist aber, was ist dann das Preisschild vom Wohnen neu? Und ich meine nicht mal den Extremfall, wenn das Gewerbe alt für 0 Euro gibt. Was baue ich denn um für 0 Euro oder anders formuliert von 0 Euro Status auf? Da kommt Luxuswohnungen raus oder hochpreisiges Wohnen, ja. Von daher, wenn ich das möchte, ist es bautechnisch, da können wir was leisten mit dem Liebherrkran, das läuft wunderbar. Problem ist nur, es ist halt nicht bezahlbar. So. Deswegen kriege ich so ein bisschen die Politik echt eine Generalklatsche. Ich finde es nett für den Wahlkampf, ich finde es nett fürs Herz, ich finde es nett, um intellektuell sich weiterzuentwickeln, aber das mathematische und reale Ergebnis ist eigentlich ein Nullsummenspiel. Also nicht mal messbar an dem Markt. Und da bin ich halt einfach Fundi. Lass mich überzeugen in 2, 3, 5, 10 Jahren, wenn immer mehr Beispiele kommen zum Thema. Ha, 25 hat der alte Mann gesagt, es geht nicht und schau mal an, 2032 funktioniert es. Und dann bin ich auch ruhig. Aber da müssen ein paar Gestirnkonstellationen so zustande kommen, dass das auch wirklich sich rechnet im ökonomischen Sinn.
Und wir reden uns ja damit auch die Krise der Büroimmobilien so ein bisschen schön, weil da kann man ja dann immer sagen, periphere Lagen, irgendwo draußen, machen wir einfach Wohnen draus. So, aber was machen wir denn dann mit den Büroimmobilien?
Und jetzt kommen dann natürlich die nächste Aufreger, aber so Schnappatmung immer in so einen Interviews, ja. Denn der reinen Kraft der Lehre folgen, der ESG jünger, wertschätzend oder nicht so wertschätzend, lautet ja, Abriss ist auch verboten, weil produziert CO2. Da kokettiere ich ein bisschen mit. Mir ist schon klar, dass wir in der alten Bilanz das niemals drin hatten, weil es skandalisiert hat. Damals abgerissen. Das heißt, neue Bilanz. Hinten raus 30% CO2-Ausstoß durch Abriss. So. Der Klassiker ist eigentlich, ich reiße es ab. Und das ist das ökonomisch Sinnvollste. Und deswegen dieser Rückzug im Moment von ESG heißt auch, lass uns mit dem Abriss nochmal reden. Weil das, was entsteht, einfach ökonomisch, dessen Orchideen-Dinge, aber nichts fürs wahre Leben. Und da bleibe ich dabei, das ist eigentlich völliger Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Ich
formuliere es gerne seriöser. Ist ja, wenn man Flächen benötigt unbedingt, dann komme ich um den Abriss oftmals überhaupt nicht umhin. Und da ist ein Realismus eingekehrt, offen gesprochen. Ja. Ich sehe ein, dass man aus einer Logistikimmobilie 15 Jahre alt macht, macht man keinen Wohnturm aus dem Gewerk raus oder macht sonst einen Spaßbar, sondern da muss ich einfach abreißen. Und es geht ja bei Logistik, wie wir wissen, noch einfacher als bei vielen anderen Dingen. Ja. Also von daher, da wird sich sicherlich was bewegen, aber ich bleibe da erstmal so mittelalt bei meiner fundamentalistischen Denkhaltung. Nett fürs Intellekt und für den Feuilleton. In der Realität spielt es kaum eine Rolle, was messbar ist, ja, oder skalierbar, wie die Professoren immer sagen.
Mhm. Und wenn wir bei Büro sind, Büro ist tot, es lebe das Büro, auch so eine ewige Diskussion, die auch immer wieder neu rausgeholt wird mit so schönen Schlagwörtern, das Büro ist das Lagerfeuer und wir haben uns alle lieb und überhaupt.
Die Frage ist ja immer, wer schießt sowas raus? Es sind ja nicht die Jungen, es sind die Bestandshalter, das sind die Mittelalten, die 40 Jahre durch den ganzen Kampf da gegangen sind und jetzt oben angekommen sind. Das ist total toll. Deswegen von der Rationalität hat ja die Pandemie ökonomisch eins gezeigt, es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Und in dem Moment bin ich auch ein bisschen defensiv, denn wie war früher unsere Kontakthäufigkeit? Jeden Tag in der Kaffeeküche, morgens um 8 mal so und vielleicht mal nachmittags, gehen wir essen oder so, aber das war es auch schon wieder. Heute hat man den Eindruck, irgendwie ist die Kaffeeküche und die Lounge-Möbel ist die Daseinsberechtigung für ein Büro. Für mich war es immer Arbeit. So, manchmal klimatisiert, manchmal nicht, also alles gut. Deswegen von der Logik her, nein, der Zentralisationspunkt ist schon fürs Arbeiten, modernes Arbeiten, Dienstleistung, Büro, machen wir nichts vor. Das sind ein paar Sachen, muss man, glaube ich, dazu gerade rücken. Ich bin ja auch jemand, der so ein bisschen die alte Welt manchmal darstellt und sagt, da muss halt der Chef auf den Tisch klopfen und Chefin sagen, hier, jetzt kommt's mal wieder zurück. Aber der Realismus lautet dann halt 4 Tage und nicht mehr 2, aber auch nicht mehr 5. Das habe ich verstanden. Und das ist, glaube ich, so dieses neue Arbeiten, diese 4 von 5 Tage. Mein Spruch ist ja dann immer, dann zahlt halt einer den Freitag nicht. Und das ist genau dieses Problem. Deswegen steigt der Leerstand ja eben auch teilweise massiv an, weil Unternehmen oftmals auch keine Strategie haben, wie gehen wir damit jetzt um. Das Schönste ist, wenn sie sich dann wenigstens verkleinern würden und sagen, pass auf, dann hat jetzt nur noch jeder Zweite. Das ist ökonomisch sinnhaft, ja. Aber es bleibt auf jeden Fall eine Halde. Und die Halde steht Gott sei Dank eher draußen als drinnen, muss man auch fair sein. Aber gut, ich bin ja aus Frankfurt, da merkt man halt schon, dass diese hochgelobten Bürotürme echt langsam, also die dürfen bald mal einen roten Geburtstag feiern, der ist jetzt in der Mitte des Lebens, also mit 50. Und da wird's echt schwierig. Und da haben wir ehrlicherweise keine Antworten drauf, außer lass uns halt nochmal einen Makler beauftragen, der es nachvermietet. Und dann kommen die mit ESG um die Ecke, kommen aber nicht mit dem Thema, es liegt in der Innenstadt, das macht schon Sinn irgendwo. Aber die wollen modern, neu, Decken aus den 70ern will heute keiner mehr. Also das sind so Aspekte, wo man sagt, eigentlich Abriss ist das Beste. Kostet X und hoffentlich bringt das Neue dann Y.
Oh Gott, du willst ein Büroturm abreißen?
Ja, da sind wir schon beim Punkt. Ich bin ja auch so ein Schwätzer. Ich habe ja keine Erfahrung, wie sowas geht. Außer wenn man halt die lustigen Videos aus USA, Großbritannien anschaut, wo sowas abgebaut wird. Und die Sprengung in Las Vegas von den Hotels, finde ich immer beeindruckend. Ja. So, wir haben es ab und zu mal geschafft, Schornstein und vielleicht so ein bisschen einen halben Gasometer da. Also uns fehlt ehrlicherweise selbstkritisch die Kultur mit dem Abtragen. Muss ja nicht immer gleich die Sprengung sein. Abtragen, Umwidmung von Bestandsobjekten. Und das wird immer virulenter.
So, und zum Schluss, welchen Satz möchtest du 2025 überhaupt nicht mehr hören?
2025 ist das Jahr, in dem der Markt den unteren Wendepunkt gefunden hat. alte Satz ist ja schon 24 und 23 gefallen. Ich nehme mich da auch nicht aus, oftmals. Ja, das ist ja die Frage. Manchmal muss man auch Zuhörer bedienen mit Erwartungshaltungen. Ja. Aber ökonomisch betrachtet, wie gesagt, leichte Steigerung, keine Frage. Aber ich vergleiche halt in dem Anstieg Äpfel mit Autos mittlerweile, ja. Nein, es dauert relativ starken Zeiteinheiten, 3-4 Jahre, bis man überhaupt mal wieder an so einen Punkt kommt, wo man sagen kann, jetzt ist echtes Wachstum da. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt nebenbei, was mir natürlich immer noch massiv fehlt, ist eine Krise im Sinn von viele Zerschlagungen von Portfolien, Notverkäufe. Das lehren wir als Zeichen einer Krise und das hat man bisher noch nicht. Und da sagt der Kollege wieder, deswegen haben wir keine Krise, Thomas, entspann dich mal. So, ja gut, Insolvenzen sind schon ein bisschen so, ist auch wieder recht, ja. Und damals hat man aber ein Nullzinsumfeld, deswegen vieles wird ja gar nicht, wäre ja gar nicht gekauft werden zwischen 17 und 21, wenn es was auf dem Sparbuch gegeben hätte. Und deswegen, also man vergleicht immer letztlich mit Dingen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, rückblickend. Und das, was neu kommt, ist halt das Neue. Und vieles wird ähnlich sein, aber nicht alles.
Thomas Beierle, vielen, vielen Dank für den Ritt durch die Immobilienbranche und wir sehen uns bald wieder und dann diskutieren wir die nächsten Themen durch.
Danke, hat mich gefreut, denn du hattest ja auch die schnellste CO2-konforme Anfahrt, während ich ja mit dem Diesel aus Frankfurt kam.
Bis bald.
Danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.